Wir hören das heilige Wort Gottes aus 2. Korinther 8, 9. 2. Korinther 8, 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ja, liebe Brüder und Schwestern in Christus, liebe Gemeinde, liebe Gäste, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Paulus geht im gelesenen Predigttext davon aus, dass die Gemeinde in Korinth die Gnade Christi bereits schon kannte. Paulus konnte dies schreiben, weil er selbst diese Gemeinde in Korinth gegründet hatte. Paulus war damals auf der zweiten Missionsreise nach Athen gelangt und wollte dort eine Gemeinde gründen, doch ohne Erfolg. Es zog ihn dann weiter hinab nach Korinth, das etwa 100 Kilometer westlich von Athen liegt. Dort traf er dann auf das uns bekannte Ehepaar Aquila und Priscilla. Aquila und Priscilla wurden damals 49 nach Christus aus Rom vertrieben, weil der Kaiser Claudius ein Edikt erließ, dass alle Juden Rom zu verlassen haben. Und weil die Christen als eine Sekte betrachtet wurden von den Juden, mussten auch sie Rom verlassen und gelangten nach Korinth und lernten dort Paulus kennen. Paulus lehrte zuerst in den Synagogen der Juden und lehrte sie die Lehre von Jesus Christus. Danach sind dann auch noch Silas und Timotheus nach Korinth gekommen und da hat sich dann Paulus spezifisch darauf ausgerichtet, das Evangelium ganzheitlich den Juden zu lehren, indem er sagt, Jesus ist der Messias. Die Juden widerstrebten natürlich dieser Lehre, das gefiel ihnen gar nicht. Und so wendete sich Paulus dann zu den Heiden in Korinth. Er predigte die Gnade Jesu Christi im Hause des Titius Justus, das können wir nachlesen, und dieses Haus war direkt neben der jüdischen Synagoge. Also Provokation ist vorausgesehen. Viele in Korinth kamen dann zum Glauben an Jesus Christus und die erste Gemeinde ist entstanden. Grundsätzlich können wir die Entstehung etwa auf 50 bis 51 nach Christus datieren. Paulus blieb, so sagt es die Heilige Schrift, 18 Monate in Korinth und zog dann weiter auf seiner zweiten Missionsreise bis nach Jerusalem und wieder nach Antiochien. Paulus startete dann seine dritte Missionsreise und kam nach Ephesus. Von dort aus schrieb er 54-55 den ersten Korintherbrief und dann später den zweiten Korintherbrief 56 nach Christus aus Mazedonien herab. Mazedonien liegt oberhalb und Korinth unterhalb. Wenn nun also die Korinther den zweiten Korintherbrief lesen und somit auch das heutige Predigtwort aus Vers 9, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, so ist mit Sicherheit festzuhalten, dass die Korinther diese Gnade schon mindestens etwa 6 Jahren kannten. Meine Frage ist, kennst auch du die Gnade unseres Herrn Jesus Christus? Wo ist sie dir begegnet? Wer hat dir davon erzählt? War es im Urlaub? War es von einem Arbeitskollegen? Oder hast du in der Heiligen Schrift davon erfahren? Wie dem auch sei, können wir alle hier mit Sicherheit bezeugen, dass wir die Gnade Christi kennen, denn jeder von uns ist Christ und die, die noch nicht an Christus glauben, werden die Gnade heute kennenlernen. Wir wollen nun schauen, was diese Gnade Christi effektiv ist und warum genau wir durch diese Gnade auch reich werden können. Ich habe hierfür 3 Punkte. Der erste ist, kennst du die Gnade unseres Herrn Jesus Christus? Das Wörtlein Gnade kennt ja jeder von uns. Es beinhaltet zum Beispiel die Gunst eines Höherrangigen gegenüber eines Niedrigerrangigen. Es kann auch die milde Nachsicht auf eine verdiente Strafe sein oder auch die verzeihende Güte irgendeines Gottes, irgendeiner Religion. In unserem Predigttext ist deutlich ersichtlich, dass Paulus die Gnade einer ganz bestimmten Person zuschrieb. Er schrieb sie Jesus Christus zu. Paulus schrieb sie nicht dem damals aktuell regierenden römischen Kaiser Nero, 56 nach Christus, und er wies diese Gnade auch nicht dem frühen Diktator Caesar zu, welcher 46 vor Christus Korinth aufbauen oder wieder aufgebaut hat. Paulus schrieb diese Gnade auch nicht den Reichen in Korinth zu, denn die Stadt wurde zu einer wohlhabenden Verkehrs- und Handelsstadt. Auch schrieb er die Gnade nicht den dortigen Göttern Apollo oder Aphrodite, welche Tempel hatten, zu. Die Gnade ist in diesem Fall ganz klar Jesus Christus zugeschrieben. Paulus selbst hatte ja diese Gnade erfahren dürfen. Wir lesen Apostelgeschichte 9 von der Bekehrung vom Saulus zum Paulus. Darum spricht Paulus auch von der Gnade des Herrn Jesus Christus. Es ist dieselbe Gnade, die Paulus erfahren durfte, und dieselbe Gnade, die auch die Christen in Korinth erfahren durften. Die Gnade Christi, welche Vergebung der Sünden und ein neues, ewiges Leben bewirkt. Für die meisten von uns mag dies eine Selbstverständlichkeit sein. Es steht ja auch so geschrieben, es ist die Gnade von Jesus Christus. Aber man bedenke einmal, wenn wir in Vers 9 nur lesen würden, denn ihr kennt die Gnade, obwohl er reich ist und so weiter, wenn Jesus Christus darin fehlen würde. Es ist entscheidend wichtig meines Erachtens, dass Paulus wirklich hier den Verweis auf Christus macht. Wie schnell laufen gar wir Christen einem falschen Gnadengeber nach? Und ich möchte hier nur zwei aufweisen. Ein falscher Gnadengeber bist du selbst oder wir natürlich. Wir glauben durch unsere zahlreichen Werke vor Gott gerecht zu sein. Wir glauben damit unsere Sünden wettmachen zu können. Wir meinen, Gott wird schon gnädig sein, wenn wir viel Geld investieren für karitative Zwecke oder uns überdurchschnittlich engagieren. Gegen gute Werke spricht er überhaupt nichts, doch sie dezimieren unsere Schuld nicht. Aber manchmal werden wir selber zum Gnadengeber und verblenden uns durch das. Der zweite falsche Gnadengeber ist das Geld. Finanzieller Reichtum ist keine Garantie für das ewige Leben bei Gott. Der Himmel kann nicht erkauft werden, da Gott nicht bestechlich ist. Und das Geld macht genau das. Es gibt uns quasi ein Leben in Sicherheit. Wir ruhen uns auf einem gefüllten Bankkonto aus. Aber das Geld bringt uns nicht die Gnade, sondern ebenfalls es verblendet uns, dass wir gar nicht mehr fähig sind, dass wir gar nicht mehr wissen, warum wir überhaupt die Gnade Christi brauchen. Wenn ich ja alles habe, warum brauche ich eine andere Gnade? Für die Korinther war also klipp und klar, um wessen Gnade es sich handelt. Es ist dieselbe Gnade, welche viele Christen früher schon erfahren hatten und die auch heute noch zugänglich ist. An dieser Gnade dürfen wir Anteil nehmen, und wenn wir den heutigen Predigttext betrachten, so ist das, was hier steht, auch nach 1962 Jahren, wo es die Korinther gelesen haben, auch heute noch gültig. Wir wollen nun betrachten, wie diese Gnade konkret aussieht und welche Auswirkung das gemäß dem Text auch für unser Leben hat. Kommen wir zum Punkt 2, die Gnade Christi prägnant erklärt. Im griechischen Originaltext des Verses 9 folgt auf die Gnade Jesus Christus ein Das-Satz. So übersetzt die Elberfelder Bibel wortgetreu, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Luther hat mit obwohl übersetzt und wortgetreu aus dem Griechischen mit das. Das Wörtlein das leitet hier einen objektiven Nebensatz ein. Es hat die Eigenschaft, dass was jetzt folgt, eine sachlich objektive Tatsache ist. Es sind also nicht Wunschvorstellungen oder irgendwelche Ideen, die jetzt folgen, sondern es ist sicherlich, was jetzt kommt. Es ist also sicherlich, dass Jesus Christus zu einem bestimmten Zeitpunkt reich gewesen sein muss, dass er, da er reich war. Es ist auch sicherlich, dass er arm geworden ist. Und es ist auch sicherlich, dass wir durch seine Armut irgendwie reich werden können. Also nochmal die drei Punkte. Jesus war sicherlich reich, er war sicherlich arm und sicherlich können wir durch seine Armut reich werden. Damit das nicht einfach so dahingesagt ist, wollen wir auch schauen, was die Heilige Schrift selbst darüber sagt, damit wir auch ein genaueres Verständnis über diese Gnade erhalten. Und ich lese hierzu einen Abschnitt aus Philipper 2, die Verse 5 und Folgeverse. Philipper 2 ab Vers 5. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Jesus Christus war sicherlich reich. Jesus war göttlicher Gestalt, haben wir soeben gelesen. Er war Gott gleich, da er selber ja auch Gott ist. Und Kolosser 1, 15 bis 20 bekräftigt dies noch stärker. Hier steht, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Wenn wir also von Jesus Christus sprechen, so wird schnell ersichtlich, dass in ihm alle Fülle ist und auch damals noch war, als er im Himmel war. Er hatte vollkommenen Reichtum, alles ist zu ihm, alles ist in ihm und alles ist durch ihn. Jesus war sicherlich reich. Doch er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Man stelle sich einmal den römischen Kaiser Claudius vor. Der hatte zur Zeit gelebt, wo eben Aquila und Priscilla vertrieben worden waren. Man stelle ihn vor, er ist Kaiser über das ganze Reich, über das ganze Mittelmeerraum von Spanien, Italien, Israel, Ägypten und so weiter. Und man stelle sich nun vor, er geht einfach eines Tages aus dem Kaiserpalast hinaus, geht auf die Straße, verlässt seinen ganzen Reichtum und gibt jedem Bürger im Lande einen gleichen Anteil und noch gar mehr, er lässt sich selbst als Sklave verkaufen. Wäre ja eigentlich verrückt und etwas Einmaliges in der Geschichte. Doch genau so ist es auch Jesus Christus ergangen, nur in anderen Extremitäten. Jesus hat wirklich die krassesten Gegensätze erlebt, von reich zu arm. Jesus Christus verließ den Himmel und nahm auf Erden Knechtsgestalt an. Jesus Christus wird daher auch als Knecht bezeichnet. Er ist ganz Knecht, aber auch ganz Gott. Darum sagen wir ja auch gerne der Gottesknecht. Jesus war sicherlich reich, arm. Jesus war sicherlich arm. Ich möchte uns die Armut Christi noch ein wenig verdeutlichen. Denn gerade durch diese Armut können wir anscheinend reich werden. Die Heilige Schrift sagt vieles über das Leben von Jesus Christus aus. Von der Geburt in der Jungfrau oder die Zeugung in der Jungfrau Maria und dann die Geburt unter Schmerzen, in einem kalten Stall in Windeln gelegt. Ist das ein Sohn Gottes, der so geboren werden muss? Er war ein Säugling wie wir auch. Einen schlechteren Start kann es fast nicht geben. Keine Geburtskliniken, keine Säuglingsstationen, Gesundheitschecks und Ärzte. Nach der Geburt trachtete schon der König Herodes nach seinem Mord oder nach seinem Leben. Josef verließ dann mit Maria und Jesus Bethlehem und ging nach Ägypten. Jesus wurde also auch ein Fremdling. Später dann, wenn wir vorwärts gehen, mit 30 Jahren begann Jesus seinen öffentlichen Dienst. Und da sehen wir seine ganze Demut, die auch in seiner Armut bezeugt wird. Er heilte die Kranken, er nahm sich den Sündern an und ging zu den Randständigen. Er verbrachte Zeit mit ihnen. Und das kann man nur machen, wenn man sich selber als Geringere achtet, als die Geringsten, weil sonst fehlt uns die Kraft dazu. Er selbst hatte kein Zuhause, kein Reichtum, keinen Besitz, keine Sicherheiten, denn er war ja oft unterwegs als Wanderprediger. Auch wurde er von der jüdischen Elite laufend negiert oder abgelehnt, verleumdet. Und dann sogar von einem seiner Jünger verleumdet, Judas Iskariot. Jesus wehrte sich nicht, er ließ sich gefangen nehmen. Man stelle sich das mal vor. Er wurde vor die jüdische Elite gebracht, die verlangten die Kreuzigung und brachten ihn deshalb zu Pontius Pilatus. Der fand zwar keine Schuld, aber sprach trotzdem ihn als schuldig aus, so damit er am Kreuz sterben muss oder kann. Ein Schuldloser wird schuldig gesprochen. Also schlimmer geht es ja eigentlich gar nicht. Jesus wird dann von den Römern ausgepeitscht. Er wird ins Gesicht geschlagen, angespuckt und mit Dornenkronen gekrönt. Dann wird ihm ein Holzkreuz auferlegt, was er durch Jerusalem, durch die Tore hinaus auf dem Berg Golgatha zu tragen hatte. Dort wurde er aufs Kreuz gelegt und gekreuzigt. Dann litt er mehrere Stunden halb nackt am Kreuz, war Spott und Häme ausgesetzt, bis er verstarb. Dann wurde der Sohn Gottes ins Grab gelegt. Man stelle sich dieses armselige Leben einfach mal vor. Da war nichts mehr von all dem Glanz, von all der Fülle, sondern nur noch Demut und Armut. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Jesus Christus war ganz sicherlich arm, ärmer kann man nicht sein, denkt man. Doch es geht noch ärmer. Jesus Christus wurde nämlich arm um unseretwillen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch um euretwillen, also um unseretwillen. Seine Erniedrigung bis zum Kreuz, zum Tod am Kreuz, hat einen ganz bestimmten Grund. Und dieser Grund sind du und ich. Christus starb am Kreuz an unserer Stadt. Und das lesen wir auch wieder in 1. Kolosser 1, 19 und 20. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Durch das Blut von Jesus Christus am Kreuz ist plötzlich Friede mit Gott möglich. Welch gewaltige Nachricht und Botschaft, die es auch heute noch zu verkündigen gilt. Wir Menschen sind ja von Geburt aus Sünder und unsere Sünde trennt uns von einem heiligen Gott. Und das lesen wir in Jesaja 59, 2. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Und jeder Mensch hat Sünde in seinem Leben. Keiner kann zu Gott hintreten und sagen, ich habe nie gesündigt oder ein sehr gutes Leben geführt. Und wisst ihr, warum ich das mit Sicherheit sagen kann? Weil es die Heilige Schrift sagt mit Römer 6, 23. Der Sünde Sold ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde endet immer tödlich und bekanntlich ist schon jeder Mensch gestorben. Ist also ein sicheres Kennzeichen, dass eine verstorbene Person Sünde im Leben hatte. Interessant ist nun, dass auch Jesus Christus ums Leben gekommen ist. Und hier kommt der springende Punkt. Von Jesus Christus wird in der Heiligen Schrift gesagt, dass er zwar keiner Sünde bezeichnet werden konnte, und doch ist er gestorben. Eigentlich hätte man bei Jesus sagen müssen, ja, der Sünde Sold ist der Tod, aber weil Jesus nie gesündigt hat, kann er auch nicht sterben. Aber wir wissen ja sicherlich, dass er gestorben ist. Und es geht gar nicht darum, dass er am Kreuz starb, sondern dass er starb. Warum aber hatte Jesus nun doch Sünde in seinem Leben, obwohl die Heilige Schrift sagt, er war sinnlos? Und auch da wieder die Antwort mit der Heiligen Schrift, 2. Korinther 5, 21. Denn er, Gott, hat den Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gott hat also alle Sünden aller Menschen aller Zeiten auf Jesus Christus übertragen. Darum musste Christus auch sterben, um unseretwillen. Jesus war also nicht nur arm und unschuldig, sondern er wurde um unseretwillen noch ärmer und noch unschuldiger, weil er stellvertretend unsere Schuld getragen hat. Wir können dadurch Friede mit Gott haben, durch das Blut Christi. Jesus Christus wurde arm um unseretwillen und die Korinther wussten dies ganz klar und jetzt wissen es auch alle wir. Im letzten Teil dann des Predigtverses zeigt nun Paulus den Korinthern auf, was denn das Resultat dieser Gnade Christi ist. Denn er beginnt den letzten Teil mit dem Wörtchen damit. Und dieses Wort kann ein Resultat darstellen, damit. Und dann kommt das Resultat. Und dieses Resultat ist, wenn wir den Kontext der ganzen Heiligen Schrift betrachten, eben der Friede mit Gott. Das Resultat der Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist Friede mit Gott. Und alle Versöhner wären jetzt froh an dieser Stelle, wenn alle versöhnt sind und alle Sünden vergeben. Und am liebsten würden sie hier die Predigt beenden. Aber ich rede noch ein wenig weiter. Denn die Gnade unseres Herrn Jesus Christus hat auch exklusiven Charakter. Und ich möchte das ein wenig erläutern. Paulus schreibt ja, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und das Wörtlein unser ist hier entscheidend. Nur wer Jesus Christus als seinen Herrn angenommen hat, hat auch wie das Resultat, also die Gnade und der Friede Christi, angenommen. Und wir müssen hier unterscheiden, der Zugang zur Gnade Christi ist für jeden Menschen offen. Denn Gott will ja auch, dass alle Menschen gerettet werden. Doch nur wenige nehmen diese Gnade an, diesen Frieden, und darum entsteht auch eine Exklusivität. Gott bietet jedem Menschen die Sündenvergebung und den Frieden an. Und Angebote müssen angenommen werden. Man stelle sich vor, wenn ich Bankschulden habe von 10.000 Franken und eine Bank möchte mir diese Schulden erlassen, einfach weil sie es kann, dann obliegt es ja an mir, dass ich hingehe und meinen Schuldschein bringe und dieser getilgt wird. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich auch keinen Anteil an dieser Schuldentilgung. Darum ist die Gnade Jesu Christi letztlich exklusiv, weil nur die wenigsten Menschen Anteil nehmen. Und immer nur, wo eine spezifische Gruppe etwas annimmt, redet man von Exklusivität. Für alle zugänglich, aber nur exklusiv, weil durch die Anteilnahme wird das Resultat ja wie aktiviert. Sonst ist ja immer noch Unfriede da, wenn ich meine Sünden nicht bringe. Damit wir durch seine Armut reich würden. Christus tauscht unsere Sünden gegen seine Gerechtigkeit aus. Meine Sünden wurden seine Sünden und seine Gerechtigkeit wird meine Gerechtigkeit. Und wenn ich vor Gott durch Christus gerecht bin, so ist der Friede hergestellt. Wenn ich aber meine Sünden nicht durch die Gerechtigkeit Christi bringe, so besteht immer noch Unfrieden. Meine Sünden sind damit nicht vergeben, wenn der Unfrieden da ist. Und wenn ich sterbe, verdiene ich nichts anderes als die ewige Höllenstrafe. Denn gerade auch davon hat Christus uns ja befreit. Wer in Sünde stirbt, wird ewig verloren gehen. Und darum ist es entscheidend wichtig, dass wir die Gnade Christi unbedingt annehmen und auch anteilhaft daran werden. Wie aber nehme ich diese Gnade an? Wir können darüber reden, aber schlussendlich muss es ja auch immer praktisch sein. Und da sagt auch wieder die Heilige Schrift etwas dazu. Die Juden und alle, die in Jerusalem wohnten, haben sich das auch gefragt, etwa 30 nach Christus, als Petrus die Pfingstrede hielt. Und dem Menschen drang es durchs Herz, weil er von der Gnade Christi gesprochen hat. Und ich wünschte mir, manchmal wäre es auch nötig, dass in der Schweiz diese Botschaft wieder durchdringt in die Herzen. Aber dafür braucht es eine Rede, so wie Petrus, oder im persönlichen Dialog oder im Straßeneinsatz, der auch gestern war. Die Leute fragten also, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2,38. So kehren wir um zu Gott, so können wir Friede herstellen. Jesus Christus war sicherlich reich, Jesus Christus wurde sicherlich arm und er wurde arm um unsretwillen. Durch seine Armut werden wir reich, wenn wir Anteil daran nehmen. Und achtet mal, wenn du die Gnade Christi angenommen hast, dann kannst du den Predigtvers heute wie folgt formulieren. Ja, ich kenne die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um meinetwillen, damit ich durch seine Armut reich würde. Ein Gottloser kann diesen Vers nicht aussprechen, da er die Gnade ja nicht angenommen hat. Darum, die Gnade ist zugänglich für jeden, aber schlussendlich auch exklusiv für die, die Anteil genommen haben. Kommen wir noch zum dritten Punkt, die Auswirkung dieser Gnade Christi im Kontext von Kapitel 8. Was wir nun noch gar nicht betrachtet haben, liebe Geschwister, ist die Überlegung, warum Paulus überhaupt diesen Vers 9 geschrieben hat. Das Wörtlein denn leitet einen Begründungssatz des Vorhergesagten ein. Wenn wir also Vers 9 betrachten, müssen wir auch zwingend den ganzen Kapitel 8 und die Verse davor durchlesen, um herauszufinden, warum Paulus mit Vers 9 das Vorhergesagte nun begründet. Und ich gebe einen kurzen Abriss über Kapitel 8, welches überschrieben ist mit die Geldsammlung an die Gemeinde in Jerusalem. Wie schon erwähnt, schrieb Paulus den zweiten Korintherbrief im Jahr 56 nach Christus aus Mazedonien. In diesem zweiten Korintherbrief schrieb Paulus in Kapitel 8 Folgendes. Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes in den Gemeinden Mazedoniens, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden, und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte, haben sie willig gegeben und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Paulus sandte eben aus Mazedonien diesen Brief an die Korinther ab und reiste später dann nach Korinth selbst. Er kündigte seinen Besuch in diesem zweiten Korintherbrief auch an. In Korinth dann angelangt, schrieb Paulus den Römerbrief 56-57. Und da finden wir eine wichtige Information zu diesem Kapitel 8 im Korinther. Nämlich Römer Kapitel 5 zeigt uns, wer diese Heiligen sind. Klar, wir können die Überschriften lesen, aber die stehen nicht im Text normal drin. Darum ist es interessant herauszufinden, wer sind diese Heiligen, an wen gehen diese Gaben. Und da steht im Kapitel 15 vom Römerbrief, dass die Christen aus Mazedonien und Achaia willig eine gemeinsame Gaben zusammengelegt haben für die Heiligen in Jerusalem. Es geht also um die Heiligen in Jerusalem. Und das ist interessant, dass wir an einem Text etwas lesen können, aber vielleicht nicht alles verstehen und an einer anderen Stelle die Bibel sich wie selbst wieder auslegt. Paulus organisierte also offensichtlich eine Kollekte für die armen Christen in der Jerusalemer Gemeinde. Interessant ist noch, dass im Römerbrief nur Mazedonier und Achaia erwähnt werden und die Korinther nicht. Es bleibt offen, ob die Korinther wirklich auch etwas dazu beigetragen haben. Es kann auch sein, dass er zuerst einen Brief schrieb und dann die Kollekte von den Korinthern erhielt. Das wissen wir nicht. Paulus ging dann nach Jerusalem, was mit dem Ende seiner dritten Missionsreise gleichzusetzen ist, bevor er dann später nach Rom kam, wo er dann auch letztlich stirbt. Über die Kollektenübergabe in Jerusalem steht auch nichts geschrieben, aber wir können davon ausgehen, dass das ausgeführt wurde, weil er wollte eigentlich direkt nach Rom, um sich nach Spanien aussenden zu lassen, aber ging extra den Weg zurück nach Jerusalem. Wir lesen also im Kapitel 8 von der freudigen Sammlung in Mazedonien und Achaia. Und dann forderte Paulus die Korinther in Vers 7 dazu auf, ebenfalls reichlich zur Kollekte beizutragen. Wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. Und dann Vers 8. Nicht sage ich das als Befehl, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich eure Liebe, ob sie rechter Art sei. Und jetzt kommt Vers 9, der Begründungssatz. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Die Begründung von Paulus, warum die Korinther auch zur Kollekte beitragen sollen, ist also genial auf das Thema in Kapitel 8 abgestimmt. Die Gemeinde in Mazedonien und Achaia waren sehr arm, aber sie wurden um der Jerusalemer Gemeinde willen noch ärmer, damit eben diese Gemeinde durch ihre Armut reich würde. So wie Christus um unseretwillen arm wurde und wir dadurch reich werden, so sollen auch wir von dem, was wir haben, finanziell ebenfalls weitergeben. Und jetzt noch etwas Wichtiges aus Kapitel 8. Es redet ja zu Beginn von einer materiellen oder von einer finanziellen Gabe und die Begründung in Vers 9 ist eigentlich eine geistliche Argumentation. Wie geht das nun übereinander? Die Gnadengabe, die wir von Christus empfangen haben, durch welche wir reich wurden, sind ja nicht finanzieller Natur. Und das erkennt man daran, dass ein Bekehrter sein Bankkonto nicht gleich 10.000 Franken mehr auf dem Konto hat oder weniger, sondern es geht um die geistlichen Reichtümer, die wir erhalten, wie zum Beispiel den Heiligen Geist, das Wort Gottes, ein neues Leben, ein Neuanfang und vieles mehr natürlich noch. Wie geht das jetzt aber überein, dass auf der einen Seite eine materielle Anspielung nachher mit einem geistlichen Argument argumentiert wird? Wir lesen hierzu auch wieder die Heilige Schrift, welche uns dabei hilft, das besser verstehen zu können, aus Römer Kapitel 15. Und ich lese hier Vers 27, Sie haben es willig getan, und das sind die Mazedonier und Achaier gemeint, und sie sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Paulus setzt also die geistlichen Güter über die leiblichen Güter. Das Geistliche ist höher, wichtiger, wertvoller als das Materielle. Dies ist natürlich einleuchtend für uns. Und wenn wir von jemandem geistliche Güter empfangen haben, so ist es auch daher angebracht, bei Bedarf des Nächsten ihm auch von den leiblichen Gütern weiterzugeben, weil die leiblichen Güter ja weniger wert sind als die geistlichen Güter. Und auch die Korinther haben als Christenheiden eben Anteil erlangt vom Evangelium Christi, das ja aus Jerusalem heraus gekommen ist letztlich. Und darum sollen sie auch aus Liebe und Dankbarkeit, weil sie diese Gnade und die geistlichen Reichtümer empfangen haben, ebenfalls willig den Armen dort Finanzielles zukommen lassen. Und dies können wir als praktischen Ansatz auch für die Gemeinde und für unseren persönlichen Alltag nehmen. Weil wir Christen auch alle geistlichen Güter empfangen haben, sollten wir doch selbstverständlich bereit sein, wenn jemand Bedarf hat, dem auch mit materiellen und finanziellen Gaben zu dienen. Wir alle haben heute Wort Gottes gehört, eine geistliche Gabe, und später ist ja dann zum Beispiel auch wieder die Kollekte, eine finanzielle Gabe. Also es ergänzt sich immer, und es wäre ja fatal, wenn Jesus sagen würde, was, du hast alle geistlichen Reichtümer erhalten und warst nicht bereit, von deinen verderblichen, vergänglichen, leiblichen Gütern zu geben? Das einfach so als Auswirkung, dass die Gnade Christi uns auch freigebig und großzügig macht, weil wir ja auch großzügig beschenkt wurden. Wir sind ja reich worden, wir können auch reichlich jetzt geben. Zusammengefasst wollte ich Folgendes sagen oder habe ich gesagt, Paulus schrieb 56 nach Christus den Korinthern mit dem Anliegen, dass sie auch an die Kollekte beitragen sollen, so wie es die Mazedonier und Achaier auch gemacht haben. Paulus begründete die materielle Gabe mit der geistlichen Gabe, die sie bereits schon empfangen hatten. Diese geistliche Gabe ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Weder wir noch das Geld sind Gnadengeber, sondern Christus allein. Er hatte allen Reichtum und alle Fülle. Jesus war sicherlich reich. Er verließ seine Herrlichkeit und wurde Mensch, gar Knecht. Er war sicherlich arm und am Kreuz erlöste er uns von all unseren Sünden. Er wurde arm um unsertwillen. Durch sein Blut haben wir Friede mit Gott, wenn wir zu ihm umkehren und Buße tun. Als wiedergeborene Christen ist es nun selbstverständlich, nach dem Vorbild Christi zu wandeln, indem wir auch von dem, was wir haben, geistlich und materiell, großzügig bei Bedarf weitergeben. Unser Herr Jesus Christus möge das schenken, dieses Verständnis, und auch uns verinnerlichen und uns zur Großzügigkeit berufen. Amen.